Petra Hemmel ist Sportjournalistin, Buchautorin und Gründerin. Nachdem sie mehr als 20 Jahre aus der ganzen Welt über internationalen Golfsport berichtet hat, darunter für die Süddeutsche Zeitung Die Welt am Sonntag und die Züricher Zeitung, hat sie vor einigen Jahren Golf Sustainable ins Leben gerufen, wo es um Nachhaltigkeit im Golf geht. In dieser Episode von Clubhouse Talks wollen wir natürlich über ihre Erfahrungen in der Medienbranche sprechen und auch erörtern, wie sich der Journalismus generell entwickelt hat.
Clubhouse Talks mit Timo Schlitz. Hintergründe, Zahlen, Geschäftsmodelle von echten Golfinsidern.
Petra Hemmel ist eine der bekanntesten Golfjournalistinnen Deutschlands und nebenbei auch eine exzellente Golferin mit Single-Handicap. Sie war Chefredakteurin der SZ-Beilage Golf Spielen und kennt so ziemlich jedes große Golfprofi-Event wie ihre Westentasche. Auch privat dreht sich vieles um Golf. Sie ist mit dem Golfarchitekten Thomas Himmel verheiratet und hat zwei erwachsene Töchter. Hallo Petra, willkommen bei Clubhouse Talks. Was mich brennend interessiert: Wie gut ist der Augusta National Golf Club wirklich?
Also, ich war da ja ziemlich häufig, über 20 Mal. Ich habe auch zweimal den Platz gespielt. Und natürlich ist das ein sensationelles Erlebnis, einfach deswegen, weil man ja eigentlich nicht reinkommt. Tatsächlich habe ich den Platz sehr genossen, als ich den gespielt habe, weil das natürlich ein Qualitätsstandard ist, den wir überhaupt nicht kennen. Vor allen Dingen habe ich festgestellt, dass der Platz tierisch schwer ist, wenn man auf den falschen Seiten liegt und eigentlich keine Schläge mehr ins Grün hat. Im Nachhinein muss ich sagen, oder mit dem heutigen Blick auf die Anlage, hat sich mein Geschmack an Golfplatzarchitektur massiv verändert. Mir persönlich sagt dieses extrem durchgepflegte, durchmanikürte gar nicht mehr so zu. Ich glaube, dass das ein Anachronismus ist, den sich eigentlich auch nur noch wenige Anlagen leisten können. Augusta National gehört sicherlich dazu. Trotzdem halte ich das einfach für sehr schwierig, dass so eine Anlage mit so einem Pflegebild, Erscheinungsbild, so einer Außendarstellung dann einfach auch das Image eines Golfsports ganz massiv prägt. Das finde ich inzwischen ein bisschen bedenklich.
Da müssen wir unbedingt im Verlauf des Podcasts noch drauf zurückkommen. Also da geht es ja auch um deine Gründergeschichte. Aber zum Masters bzw. Augusta, da gibt es ja so ein paar Mythen, von denen ich gerne wissen würde, ob die eigentlich stimmen. Einmal, es wird gesagt, es wird alles nochmal grün nachgestrichen. Also wenn ein Grashalm nicht ganz grün ist, dann wird er sogar nochmal grün gefärbt. Ist da was dran?
Also es ist natürlich so, dass grüne Farbe im Greenkeeping inzwischen ein Standardprodukt ist. Also wenn man amerikanische Golfplätze spielt, zum Beispiel im Winter, dann muss man immer damit rechnen, dass irgendwas eingesprüht worden ist, weil das auch also inzwischen wirklich absolut üblich ist. Deswegen kann ich das jetzt gar nicht sagen, wo Augusta da sprüht oder nicht sprüht. Es ist auf jeden Fall tiefgrün, weil es mit Sicherheit sehr stark gedüngt und sehr stark gewässert ist. Und weil man auch ganz explizit natürlich auf diese grüne Farbe geht. Also ich habe vor kurzem ein Gespräch mit einer DLF-Rasenzüchterin geführt und habe dann selber dazu gelernt, dass gerade der amerikanische und der asiatische Markt massiv Rasensorten auswählt, die dunkelgrün sind. Also die Rasenzüchter können auch Farbtöne auswählen. Wer nach Augusta kommt, sieht auf jeden Fall dunkelgrün. Und wie gesagt, also ob es jetzt immer Farbe ist, weiß ich nicht. Oder wie viel Farbe ist, kann ich auch nicht beurteilen.
Also mir ist da noch ein bisschen im Bild. Es gab ja mal eine Open Championship, ist schon ein bisschen länger her, und die war sehr, sehr braun gefärbt. Und ich erinnere mich, im Nachhinein in meinem Club haben dann ganz viele gesagt: Mensch, was das für ein schlechter Zustand war. Und das gibt es ja nicht für eine Open Championship. Und ich meine zu wissen, dass die guten Greenkeeper sagen, die Farbe hat halt damit nichts zu tun. Es war sehr, sehr trocken und der Platz war in einem exzellenten Zustand. Aber es war halt einfach, farblich hat sich das dann so angepasst, das Grün.
In Carnoustie hatten wir das tatsächlich. Also wir hatten das paar Mal in Royal Liverpool, in Carnoustie. Aber in Carnoustie ist es mir genauso gegangen wie dir. Da bin ich gesessen und dann hat mich eine Mannschaftskollegin angerufen und hat gesagt, boah, was ist das für eine miese Open, und schau dir den Platz an. Und dann habe ich, das war das Jahr, in dem Molinari gewonnen hat. Und dann habe ich gesagt, die Pros sehen das eigentlich ganz anders. Die sagen, alle, Platz lässt sich super spielen. Und ja, da lernt man einfach immer wieder, dass Farbe letztendlich nicht über Qualität entscheidet.
Was ich noch spannend fand, das habe ich mal in Golf Digest, in US-Magazin gelesen, dass es ein Air-Dry oder Air-Fry-System gibt, ausgewiesenermaßen in Augusta anscheinend, das unter den Grüns ist ein System installiert, das das Grün sofort trocken zieht, wenn es geregnet hat oder auch wenn irgendwie sehr kalte Temperaturen
Ja,
sind.
das stimmt. Also es gibt tatsächlich, anfänglich gab es es nur in den Grüns, die besonders gefährdet waren, relativ weit unten. Bei Aim Corner inzwischen, glaube ich, ist es in fast allen Grüns drin. Es gibt so ein unterschiedliches Heiz- und Drainagesystem und Augusta National kann dann eben die Grüns einzeln ansteuern und kann einfach dafür sorgen, dass die schneller abtrocknen oder eben die Grüns, der Tau wird ja sowieso abgezogen, aber dass das Wasser rausgeht und so. Also das ist einfach, der Grünunterbau ist natürlich der absolute Hightech. Und Augusta National ist aber damit inzwischen nicht mehr der einzige Club. Das waren aber die ersten, die das hatten.
Und jetzt musst du uns noch verraten, als Journalist, wenn man ganz viel Glück hat, darf man ab und an den Platz spielen. Wie ist da das Prozedere? Und weißt du auch, wie kann man sonst Augusta spielen? Ich glaube nur auf Einladung eines Mitglieds, oder?
Also man kann auch eine Menge Geld spenden, zum Beispiel an einen der Spieler, die einen dann als Gast mitnehmen. Also ich weiß, dass das einige Spieler machen. Wenn man dann an deren Charity-Organisationen spendet, dann nehmen die einen schon mal mit. Als Journalist ist es einfach so, dass es dann eine Lotterie gibt. Ich bin da relativ früh reingerutscht und das ist, glaube ich, eine ganz witzige Geschichte. Ich glaube, das war kein Zufall. Ich war an dem Freitag davor oder am Samstag bin ich im Clubhaus auf der Terrasse gesessen und habe da zu Mittag gegessen. Und dann ist Bernhard Lange reingekommen und ich musste halt in diese Presseecke und musste den abfangen. Und dann ist der Kellner nicht rechtzeitig gekommen und ich bin vor an die Bar gegangen und habe gesagt, ich zahle an der Bar. Und bin dann in den Pressebereich und als ich fertig war, bin ich in den Mediaraum gekommen und dann stand da gibt es oben so ein durchlaufendes Message-Board und da stand schon mein Name mit Wanted. Und dann bin ich da hingekommen und dann wollten die mir eigentlich gleich die Akkreditierung entziehen, weil sie gedacht haben, ich habe die Zeche geprellt. Und zum Glück, der Ober war dann eben an den Tisch gekommen und da saß noch eine andere Dame und die hatte eben erzählt, dass ich Journalist bin und so sind die auf mich gekommen. Und dann bin ich mit ihnen zu der Bar gelaufen und der Ober konnte sich zum Glück noch an mich erinnern, weil ich das auch gesagt hatte. Und das war ihnen dann ganz, ganz furchtbar unangenehm. Und ganz auf wundersame Art und Weise war ich dann am Montag in dieser Lotterie und habe dann eben das erste Mal gespielt. Und wenn man einmal gespielt hat, muss man aber, ich glaube, 7 oder 8 Jahre warten, bis man nochmal spielen kann. Ich habe dann noch ein zweites Mal gespielt. Beim ersten Mal hatte ich auch, muss ich auch dazu sagen, gleich so ein typisches Frauengolf-Erlebnis, weil ich bin zum ersten Tee gekommen und hatte da 3 Herren stehen, die mich angeschaut haben. Und der erste hat dann sofort gesagt, oh, we have to play with a girl. Es hat sich dann herausgestellt, dass alle 3 nur sehr bescheiden Golf gespielt haben. Aber ich habe es dann trotzdem ganz gut mit ihnen ausgehalten.
Du hast Handicap?
2.
Also wir haben ja auch schon ab und zu mal zusammen gespielt, aber bist eine ausgezeichnete Spielerin, Mannschaftsspielerin seit ewig in dem Sport. Insofern ja, die Stereotype gibt es natürlich in Amerika wie Sand am Meer. Und ich glaube, Augusta ist da auch sehr speziell. Wir müssen jetzt Richtung Medien abbiegen. Du hast SZ Golfspielen geleitet. Das war da ja die Beilage der Süddeutschen Zeitung. Ich glaube, 4 Ausgaben im Jahr so in der Richtung, oder?
Ja.
Das Magazin wurde 2021 eingestellt. Ist denn Golf nicht mehr hip genug gewesen oder was war so der Grund? Also ich bin selbst SZ-Abonnent, muss ich dazu sagen, und ich habe es sehr geliebt. Also ich fand es eine tolle Ausgabe. Ich weiß nicht, warum das irgendwann verschwunden ist.
Ja, ich glaube, es war ein klassisches Corona-Opfer. Also man muss einfach sagen, dass Printprodukte inzwischen kaum noch finanzierbar sind vom Werbeaufkommen. Also das Werbevolumen hat sich ja massiv verlagert, nicht nur in den digitalen Golfbereich, sondern dann einfach ins Direktmarketing. Es werden ganz andere Formen der Werbung genutzt und die Printprodukte leiden natürlich alle darunter. Was jetzt noch bei den Kollegen dazukommt, die noch Print machen, ist, dass die Papierpreise ja noch wahnsinnig gestiegen sind. Also ich ziehe vor jedem den Hut, der noch ein Golfmagazin publiziert und druckt, weil das ist nicht einfach und von der Wirtschaftlichkeit nur noch sehr, sehr schwierig darstellbar.
Wie nutzt du denn selber Golfmedien? Konsumierst du Golfmedien?
Ja, ich würde sagen, tatsächlich nur sehr wenig. Also nachdem ich mich ja thematisch relativ stark aus dem Sport, also eigentlich komplett aus dem klassischen Sport verabschiedet habe, lese ich Golf hauptsächlich, also klassische Golfberichterstattung, wenn dann in der Times oder im Guardian oder in der New York Times. Golf.de dann ab und zu, weil ich dafür auch selber noch ein bisschen schreibe. Ansonsten würde ich sagen, habe ich eigentlich gar keinen Bezug mehr zu oder relativ wenig Bezug zu klassischen Golfmagazinen, weil dieses Nachhaltigkeitsthema da nur eine sehr untergeordnete Rolle spielt, wobei ich auch da dazu sagen muss, dass sich das ändert. Also dankenswerterweise, da geht ein herzlicher Gruß an Simply Golf und Klaus Nadizar, habe ich eine Kolumne in Simply Golf und der Klaus unterstützt dieses Thema auch ganz massiv. Wir haben letztes Jahr zum ersten Mal eine komplette Nachhaltigkeitsausgabe gemacht. Und letzte Woche habe ich tatsächlich auch ein Interview mit Sven Hanft geführt für Golf in Style, weil die jetzt auch so ein Nachhaltigkeitsthema machen. Und in der Welt am Sonntag hatte ich auch irgendwie vor kurzem eine Seite über das Thema Wasser. Also es kommt zunehmend, aber wie gesagt, also früher habe ich eben klassischen Sport gemacht, jetzt nicht mehr. Und deswegen würde ich sagen, dass ich, wenn ich Golf konsumiere, dann meistens wirklich über klassische Tagesmedien.
Okay. Ja.
Und die Ergebnisse schaue ich mir einfach online an, aber dann direkt bei den Touren.
Ja, dann erzähl doch mal ein bisschen. Golf Sustainability ist ja ein Begriff, den gab es, glaube ich, als erstes in Amerika. Mittlerweile haben wir leider eine Trump-Era. Ich weiß nicht, ob das jetzt weiterhin ein großes Thema ist. Aber du setzt dich dafür ein. Ich denke mal auch zusammen mit deinem Mann wahrscheinlich, der Golfarchitekt ist. Was macht ihr genau und wie sieht es aus?
Ja, tatsächlich habe ich eigentlich gemerkt in den Jahren, wo ich dann immer mit dem Sport unterwegs war, dass Themen wie Wasser, Hitze, tatsächlich auch Feuer. Ich war zweimal bei einem Turnier, was wir unterbrechen mussten, weil eben die Luftqualität so schlecht war, weil es in der Gegend gebrannt hat, dass das immer mehr Themen wurden. Ich muss auch sagen, dass ich selber die Touren dann so ein bisschen leid war, weil es einfach inzwischen derartig geldgetrieben und geldgetrieben ist, dass das für einen Journalisten nur noch begrenzt lustig ist. Also ich glaube, die größte Erfahrung, die ich im Golfjournalismus gemacht habe, ist eigentlich die, dass wir vor 25 Jahren einfach die Gelegenheit hatten, gut mit den Spielern ins Gespräch zu kommen. Ja, also es gab eigentlich immer nach den Runden die Pressekonferenzen, die es ja heute auch noch gibt, aber es gab auch die Möglichkeit, so mit den Spielern nach der Runde zu sprechen. Das muss man sagen, hat sich massiv geändert, weil die Spieler heute eigentlich alle versuchen, ihre Kommunikation selbst über Social Media zu steuern, beziehungsweise ihre Presseabteilung machen das. Das bedeutet natürlich auch, dass sie überhaupt gar keinen Wert oder sehr viele wenig Wert darauf legen, überhaupt eine Frage gestellt zu bekommen. Wenn man eine Frage stellen will, muss man erst mit irgendeinem Pressebeauftragten sprechen. Und ich rede jetzt hier nicht nur von den Top 10 der Welt, sondern wirklich auch von Menschen, die irgendwo auf Nummer 250 der Weltrangliste, ich muss es jetzt mal so sagen, rumkrebsen, weil das ist ja nicht die Elite, sondern jetzt sage ich mal Durchschnittsprofigolf, ja? Und das ist einfach sehr unerfreulich, weil ich nach wie vor der Meinung bin, dass gute Geschichten erst dann möglich sind, wenn man mit Leuten ins Gespräch kommt und wenn die ein bisschen mehr erzählen als alles, was offensichtlich ist. Und das hat sich im Golfjournalismus mehr oder minder erledigt, genauso wie in allen anderen Sportarten. Und das war dann eigentlich der Grund, wieso ich gesagt habe, das interessiert mich nicht mehr wirklich. Ich will was machen, wo ich wirklich was recherchieren kann. Und bei dem Nachhaltigkeitsthema ist das einfach sehr gut möglich, weil man da noch nichts abschreiben kann. Also man muss sich ja auch den Golfjournalismus inzwischen so vorstellen. Das ist ja nicht mehr so, dass die Leute da zu den Events gehen, sondern da schlagen alle am Wochenende ihre Rechner auf und dann folgen die Journalisten den Social-Media-Accounts der Spieler und den Webseiten und dann wird das halt da zusammengeschrieben. Und wenn man viel, viel, viel Glück hat, kriegt man irgendwann mal ein Interview. Aber das hat mit guten Journalismus oder mit interessantem Journalismus aus der Sicht des Journalisten für mich nur sehr wenig zu tun. Also das finde ich hat, also für mich persönlich hat es null Reiz. Und bei dem Nachhaltigkeitsthema ist es so, das hat viel weniger Glamour. Also ich war jetzt zum Beispiel heute Morgen im Golfclub Dachau und eine kleine Neunlöcheranlage in München. Und habe dann Greenkeeper getroffen, Präsidenten und einen ehrenamtlichen Mitarbeiter. Da wird jetzt jeder zu mir sagen, wieso fährst du nicht zum Masters und machst stattdessen jetzt Greenkeeping? Ich muss aber sagen, mit solidem Journalismus hat das, was ich jetzt mache, viel mehr zu tun als das, was ich vorher gemacht habe. Also da kann man halt wirklich noch Themen hinterfragen, man kann noch was recherchieren und dadurch, dass es in dem Bereich sehr wenig Journalismus gibt, also eigentlich bin ich mehr oder minder die Einzige, die das macht, gibt es auch eigentlich nichts, wo man was abschreiben kann. Und da entstehen dann, glaube ich, die besseren Geschichten. Ja, und die Leute reden auch einfach noch gerne mit einem, weil sie Wert darauf legen, wenn sie sich für das Thema engagieren, dass überhaupt jemand darüber kommuniziert. Also ich habe letzte Woche zum Beispiel den Head Greenkeeper von Fureso in Dänemark mit dem länger gesprochen. Das war das erste DP World Tour Event auf einem pestizidfreien Golfplatz. Und ja, also da hat der Verband sofort mit mir gesprochen, der Greenkeeper, die Tour. Da ist einfach die Bereitschaft, was zu kommunizieren, ist viel höher. Und das macht mir eigentlich Spaß. Und das ist ein Feld von Journalismus, was es nicht mehr häufig gibt.
Du machst aber da vor allem Kommunikation, schreibst eigene Geschichten, aber du machst kein Consulting, also Beratung oder selber Umsetzung.
Also ich mache Consulting, wenn dann nur im Bereich Kommunikation. Also das ist ja eigentlich so meine Stärke. Und aufgrund der Erfahrung mit dem Thema in 6 Jahren kann ich jetzt schon problemlos einem Verband, einer Firma oder auch einem Golfclub erklären, wie er das wirklich relativ schwierige Thema Nachhaltigkeit ganz gut an die Leute bringt oder wie man es überzeugend vermarktet oder wie man Projekte intelligent umsetzt. Also das kann ich, wenn ich Consulting machen würde, ich mache das auch in einzelnen Fällen dann nur über diesen Kommunikationsbereich. Ich würde jetzt niemals Consulting über Wassermanagement machen. Da gibt es dann Firmen für, die das machen oder auch spezielle Berater. Oder ich erzähle jetzt auch keinem, wie er einen Grün bauen muss. Das kann mein Mann zehnmal besser, ja.
Hast du Beispiele für besonders nachhaltige Plätze in Deutschland?
Ja, also man muss schon sagen, St. Leonroth ist auch da top. Also es ist unfassbar, was die da auf die Beine gestellt haben. Aber es gibt auch viele kleine Anlagen, die sich in einzelnen Bereichen wirklich wahnsinnig Mühe geben. Ja. Dieses Thema ist ja riesig und geht so von sozialer Nachhaltigkeit über Diversity, Plastik, was weiß ich. Und die kleineren Anlagen sind halt da sehr unterschiedlich aufgestellt. Der eine macht Solar, der andere macht Wasser. Also es gibt da ganz viele positive Projekte.
Und wenn man jetzt mal auf die ganz große Welt sieht, also ich bin großer Fan von Bill Corbin Crenshaw, den Designern, oder auch so Tom Doak, das ist ja so die moderne Welt des Golfplatzbaus, sieht sehr ursprünglich aus, hat so einen Anstrich von Schottland, Irland und ist meistens in Amerika oder irgendwo auf irgendwelchen modernen Golfzielen. Sind die eigentlich so nachhaltig oder sieht das nur so aus? Kennst du dich da aus in dem Bereich?
Also ich glaube, man muss da so ein bisschen diversifizieren. Also was bei Crenshaw Kur einfach toll ist, ist, dass die relativ wenig normalerweise am Gelände machen. Also die suchen sich ja immer das Gelände aus und schieben sehr wenig Erde. Ja, das ist schon mal ein sehr guter Ansatz. Ja, was auch bei Tom Doak so ist und bei Crenshaw Kur, dass man ja viel mehr von diesen Ausgleichs- und Raffflächen hat, sodass die, also wirklich der gepflegte Bereich viel kleiner ist, was natürlich Ressourcen spart und Energie spart, CO2 einspart und so weiter und so fort. Was man aber, glaube ich, schon auch dazu sagen muss, ist, wenn jetzt Tom Doak nach Neuseeland ausrückt oder jetzt nach Pinehurst, wo jetzt gerade wieder ja einen neuen Platz baut, dann wird ja da erstmal eine ganze Menge abgerodet. Und die Branche macht ja an dieser Stelle überhaupt nicht die Diskussion darüber auf, ob wir überhaupt noch neue Golfplätze in Geländen brauchen, die die dafür nicht geeignet ist, sind, die dafür natürlich als Golfplatz geeignet sind, die aber eigentlich Natur sind. Also, oder ob wir uns vielleicht darauf konzentrieren sollten, Golfplätze da anzulegen, wo sie eine Bereicherung darstellen. Also, ich sage jetzt mal, ehemalige Industriegelände, Gruben, Kiesgruben, so Geschichten, ja. Also, das finde ich schon so ein bisschen fragwürdig, oder ich finde es zumindest mal, ist mal ein Diskussionspunkt, den man starten könnte, weil ich denke zum Beispiel an den Faldo-Platz auf Madeira, der jetzt dann auch als super nachhaltig verkauft wird. Da sagt aber keiner dazu, dass es davor ein wirklich wunderschönes Gelände war, das meines Wissens sogar teilweise Landschaftsschutzgebiet war, ja. Und das Gleiche ist mit dem zweiten Trump-Platz jetzt oder dem Trump-Aberdeen, dem ersten Platz, der ja wirklich in einem der letzten Wanderdünengebiete der Schottlands gelegen ist. Also, man kann Golfplätze sehr nachhaltig bauen, aber dazu gehört dann schon auch, dass man mal anschaut, wo sie gebaut werden.
Ich habe da, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel, habe ich mal gespielt vor Jahren, Stream Song in Florida. Das ist Inlands, also normalerweise sind die ganzen Plätze ja an der Küste. Und das war, glaube ich, eine alte Phosphormine, die musste renaturiert werden.
Ja, genau, das ist super. Ja. Also sensationell. Ich kenne das auch, ich werde auch. Und das ist natürlich so ein typisches Positivbeispiel, sage ich jetzt mal. Also wo man sagen muss, da ist was Positives draus geworden. Oder ich war selber lange Mitglied in einem amerikanischen Club, der Crenshaw Core war und wo halt wirklich kaum Erde geschoben worden ist, um den Platz anzulegen. Ja, da hat man einfach ganz, ganz wenig gemacht. Der Eingriff war einfach sehr gering. Ja, und das sind dann schon so Positivbeispiele. Über die anderen redet die Golfbranche eigentlich nicht so gerne.
Wie ist das eigentlich zu sehen, wenn man, sagen wir, wir haben ja schon viele Plätze in Deutschland im Verhältnis zu den Spielern, würde ich sagen. Aber viele sind ja dann meines Wissens so in den 80ern entstanden. Also die ganz alten sind ja meistens exzellent, also die dann schon 100 Jahre alt sind. Die haben meistens ein englisches Design. Aber so als dann die Deutschen irgendwie auf diesen Golftrend aufgesprungen sind, wäre es nicht Zeit, die mal einem Redesign zu unterziehen und sie modernen Ansprüchen ja, zu unterwerfen, also sowohl im Design als auch vielleicht dann in Form von Nachhaltigkeit, dass man es schlauer nutzt, dass man die Anfahrtswege besser nutzt. Viel hat sich auch verändert durch Karts, finde ich. Also es wurden da nachträglich oft so komische Kartwege eingebaut, die hinten und vorne nicht so reinpassen, aber der Markt fordert es halt, weil die Golfer älter werden und plötzlich verkauft der Clubbesitzer auch ganz gern seine Karts pro Runde.
Ja, ich glaube, das ist natürlich in Deutschland generell ein Thema, dass wir jetzt so allmählich so einen Zeitrahmen erreichen, wo diese ganzen Plätze aus der Boom-Area jetzt einfach überaltet sind und auch, also auf der einen Seite modernen Spielansprüchen nicht mehr genügen und auf der anderen Seite auch diesen verknappten Ressourcen nichts mehr entgegenzusetzen haben. Also es gibt dann einfach immer noch viele Anlagen, die von der Beregnungstechnologie völlig überaltet sind und dann einfach ein Riesenproblem damit haben, dass, wenn es dann eben Wasserrestriktionen gibt, die das Wasser nicht optimal verteilen können. Das Gleiche ist Bunkeranzahl. Also Bunkerdesign hat sich massiv verändert. Also mein Mann zum Beispiel hat damals zum Wall hat riesige Bunker. Inzwischen, das war auch so gefragt, und Bunker waren ein Riesending. Inzwischen ist die Anforderung natürlich eine komplett andere, weil man weiß, dass Sand eine sehr knappe Ressource ist und auf der einen Seite wahnsinnig teuer ist, auf der anderen Seite unglaublich viele Arbeitsstunden verursacht und drittens auch noch einen furchtbaren CO2-Abdruck hat, weil die Transportwege ja dazukommen. Und deswegen ist es eigentlich so, dass die Architekten jetzt anfangen, zunehmend Bunker zu schließen und Konzepte zu entwickeln, die man das clever macht. Da ist es nur so, ich erlebe jetzt immer wieder Golfanlagen, wo ich dann hinkomme und wo dann ein Präsident oder ein Clubmanager oder ein Greenkeeper beschließt, dass er jetzt selbstständig alle möglichen Arbeiten vornimmt. Und das ist oft dann so ein bisschen Bumerang, weil das halt dann, also ich sag jetzt mal, wenn ich bei mir im Haus einen Anbau wegmache oder einen Anbau dazu nehme, dann gebe ich es in der Regel auch einem Architekten. Komischerweise sind beim Golfplatzbau immer alle der Meinung, bloß weil sie Handicap 8 oder 2 oder 15 hätten, seien sie in der Lage, all diese Änderungen auch selbst durchzuführen. Und da ergeben sich dann manchmal ganz seltsame Ergebnisse. Aber nun gut. Also es ist sicherlich so, dass da ganz, ganz viele Anlagen jetzt im Moment Nachholbedarf haben. Und da sehen wir ja auch gerade so die Krux in der deutschen Golfszene, dass aufgrund des demografischen Wandels sowieso ganz viele Anlagen damit kämpfen, dass immer mehr Leute wegsterben, austreten oder nicht mehr spielen. Und auf der anderen Seite der Investitionsbedarf immer höher wird, weil die Kosten steigen. Und da ist einfach der Preisdruck sehr hoch und der Kosten- und der Investitionsdruck und die Einnahmen passen halt nicht damit zusammen. Also das ist sicherlich gerade im Moment für die Golfbranche eine sehr kritische Phase, wobei man einfach sagen muss, jemand, der das clever umbaut, der spart in der Regel. Also man kann einfach eine ganze Menge Geld dadurch sparen, dass man Flächen verringert, Mehl, Bereiche intelligent ausweitet, dass man Wasserpumpen weniger einsetzen muss und so weiter und so fort, auch weniger mähen muss durch weniger Dünger. Also es gibt da ein enormes Sparpotenzial, was, glaube ich, wirklich unterschätzt wird.
Ich habe gerade Clubmeisterschaften gespielt und mal wieder so gefühlt jedes Jahr ein Thema, die Geschwindigkeit der Grüns. Die sind alle begeistert von schnellen Grüns, die gebügelt wurden, die wirklich in einem Top-Zustand sind. Und man fragt sich immer, kann man das nicht überwiegend in der Saison schnell machen und alle hätten am Ende wahrscheinlich ein besseres Spiel, weil sie sich an schnelle Grüns gewöhnen. Dann kommt immer der Verdacht, dass die Clubbesitzer das nicht machen wollen, weil angeblich keiner schnelle Grüns möchte. Also die Greenfield-Spieler sind dann beleidigt, weil sie so viele Dreiputts gemacht haben. Es wäre wahnsinnig teuer, es wäre so aufwendig. Wie siehst du das? Sind Grüns wirklich so teuer, wenn man sie schnell macht?
Das ist eins meiner Lieblingsthemen, weil mir geht es ja so ähnlich wie dir. Das stimmt nicht. Also ich war letzte Woche in Frankreich und habe viermal in Chantilly gespielt, dieses Jahr Austragungsort der Damen-Europameisterschaft. Das ist wahrscheinlich mit der nachhaltigst geführte Golfclub in Frankreich. Extrem wenig Dünger, keine Pestizide, kaum Wasser. Schnelle Grüns. Ich war letztes Jahr in Dänemark, 2 Wochen, um das Thema zu recherchieren. In Dänemark sind die Grüns viel schneller und Dänemark pflegt nahezu pestizidfrei, in vielen Bereichen komplett pestizidfrei. Also auf jeden Fall mit einem viel geringeren Input als wir, aber der Markt verlangt es einfach. Und die Dänen sagen auch ganz klar, die Clubbesitzer bei uns wollen die Leute schnellere Grüns. Um ehrlich zu sein, habe ich das dumpfe Gefühl, dass wir mit dieser Aussage, dass der Golfer bei uns langsame Grüns erwartet, uns auch international einfach ins Abseits befördern, weil wir da einfach im internationalen Maßstab nicht mehr konkurrenzfähig sind. Also das ist einfach nicht das internationale Umfeld. Und das sind auch keine guten Spielflächen, das muss man jetzt mal ganz klar sagen. Also das so ein langsames Wuschelgrün ist einfach keine gute Spielfläche. Und bloß weil viel Gras drauf ist, ist es noch lange nicht gut, sondern es ist eher das Gegenteil der Fall. Und ich glaube, man sieht es ja auch so ein bisschen bei uns am Amateursport, der ja in diesem Jahr eher nicht so tolle Ergebnisse bringt, würde ich jetzt mal sagen. Und wenn man ins World Amateur Golf Ranking schaut, dann sind wir da ja auch nicht so brillant besetzt im Moment. Und ich glaube schon, dass es für Nachwuchsspieler und auch Trainer wirklich schwierig ist, Leute hier an ein internationales Spitzenniveau ranzuführen, wenn die Leute bei Landesmeisterschaften, bei Clubmeisterschaften, beim täglichen Training einfach auf Grüns spielen, die keine internationale Durchschnittsgeschwindigkeit hat. Und das ist einfach in Deutschland, ich würde mal sagen, bei einem Großteil der Clubs der Fall. Also wir bewegen uns da also wirklich auf einem sehr unguten Weg, finde ich. Und ich hoffe immer drauf, dass sich das ändert. Aber ich persönlich hoffe jetzt schon lange und es hat sich noch nichts geändert.
Ja, pflichte ich dir bei. Also ich bin ja auch international ab und an unterwegs und bin immer überrascht, wie schnell die Grüns dann auf diesen Plätzen sind, die aber im ganz normalen täglichen Pflegezustand sind. Also muss man sich auch so vorstellen, als Journalist spielt man jetzt nicht in der Hauptsaison am Wochenende irgendwo zu besten Bedingungen, weil da soll ja der zahlende Kunde spielen, sondern man hat so ein bisschen Nebensaison, ist unter der Woche drauf, ist auch mal am Nachmittag da. Trotzdem ist die Grüngeschwindigkeit und die Qualität eigentlich ausnahmslos deutlich besser als bei uns jetzt in Deutschland. Hast du eigentlich ein Vorzeigeland, wo du sagen würdest, in Sachen Nachhaltigkeit und vielleicht auch Qualität insgesamt der Plätze, ist dieses Land ganz weit vorne?
Ja, also in Europa sind das halt die Dänen, weil die Dänen sind mit Abstand, das sind die Plätze, die mit Abstand am wenigsten Input bei den Ressourcen haben. Das ist ein komplett anderes Golfumfeld. Ich würde sagen, es ist bei weitem nicht, also es ist nicht elitär. Ich würde sagen, es ist deutlich demokratischer als jetzt in anderen Ländern. Aber man sieht ja an den dänischen Spitzengolfern, dass ein relativ kleines Land dann mit der Art von Golf Spitzengolf produzieren kann. Ja. Swiss, die Schweiz ist tatsächlich von Verbandseite sehr, sehr engagiert und wo sich aber auch sehr viel tut, ist eben in Holland und eben auch in Frankreich, weil in Frankreich die Bestimmungen durch die Behörden sehr, sehr rigide sind. Also da kommen die Golfclubs gar nicht drum rum, sich zu bewegen. Die dürfen einfach gar nicht viel Wasser und also eigentlich auch gar keine Pestizide mehr verwenden. Und man muss jetzt auch mal sagen, ich höre dann immer so oft in Deutschland, ja, ganz ohne geht's nicht. Und ich kann da eben nur auf dieses Gespräch mit dem Thomas da von Furesø verweisen, der dann gesagt hat, die Dänen haben sich vor 20 Jahren schon, haben sich die Head Greenkeeper aus den dänischen Topclubs zusammengesetzt und haben gesagt, okay, die Regierung, wir müssen raus aus den Pestiziden, das sind die Vorgaben, was können wir machen? Seitdem treffen die sich regelmäßig, die führen gegenseitig, also die listen alle Daten auf, die gleichen permanent ihre Verbrauchsdaten ab, die analysieren gemeinsam ihre Krankheitsdaten und haben es einfach über 20 Jahre geschafft, so viel über ihre Golfplätze mit diesem Pflegeanspruch zu lernen, dass sie jetzt eben einfach so viel Expertise und Wissen haben, dass sie das dann umsetzen können und trotzdem eine Top-Qualität herbringen. Und bei uns in Deutschland gibt es ja auch einige, die da... Also wenn ich jetzt an Christian Steinhauser in St. Dionys denke oder Andi Matzner, der jetzt früher Starnberg war, jetzt Münchner Golfclub, das sind ja Leute, die auch sehr, sehr ressourcenarm pflegen können. Heiko Hildebrand, der da am Öschberghof gerade zwei unterschiedliche Platzvarianten probiert. Also da, wir haben schon auch Leute, die sehr, sehr viel Expertise haben. Aber ich habe immer den Eindruck, dass das Wissen in der Breite fehlt und dass wir uns da dringend bewegen müssen.
Erstaunlich. Also gerade Dänemark, wie du sagst, das ist ja von der Witterung auch wahnsinnig schwierig. Ich denke, schwieriger als Deutschland. Und dass sie dann trotzdem das so gut machen. Sehr cool. So, wir müssen nochmal den Bogen spannen zur Medienbranche. Und da gehe ich mal auf die berühmten Influencer. Die sind eine große Konkurrenz geworden aus meiner Sicht zum Journalismus. Haben das Ganze wahrscheinlich auch schon übernommen in der Form, dass sie mehr Einfluss haben, mehr Reichweite, stärker nachgefragt werden. Wie ist denn da deine Einschätzung gerade im Golf?
Ja, also ich habe grundsätzlich überhaupt nichts gegen Influencer. Also man muss ja sagen, dass sich der Journalismus so weit geändert hat, dass man inzwischen sagt, jeder Journalist muss selbst ein kleiner Influencer werden oder jeder Journalist muss selbst eine Marke werden. Insofern gibt es ja inzwischen hochdekorierte BBC oder CNN-Leute, die selbst eben fast wie Influencer agieren. Früher lief alles unter der Marke einer Publikation. Inzwischen sind eben die Leute zum Teil selbst eine Marke. Wo ich einfach abgrenzen würde, ist beim Thema Käuflichkeit. Also man muss einfach ganz klar sagen, was ich vom Journalismus erwarte, ist, dass er etwas hinterfragt. Auch mal eine unbequeme Frage stellt und auch mal kritisch ist. Bei den Influencern habe ich vorrangig Begegnungen, wo es darum geht, entweder ein Produkt zu platzieren oder eine Destination ist ja auch ein Produkt, oder den Ansprüchen eines Marketingpartners zu genügen, ja. Das ist völlig legitim, weil die Leute ja in irgendeiner Form ihr Geld verdienen müssen oder irgendwie durchs Leben kommen müssen. Und auch das ist ein Geschäftsmodell. Und deswegen will ich das auch gar nicht kritisieren. Aber ich glaube, es gibt schon Unterschiede, die man machen muss. Und ich glaube, beide haben da ihre Daseinsberechtigung. Wichtig ist, dass der Golfer selbst lernt oder dass der Golfer selbst die Möglichkeit hat, das zu unterscheiden. Also das ist mir jetzt schon auch wichtig. Also Golf Sustainable. Wir machen überhaupt gar kein Product Placement oder so. Also das findet, also wenn ich jetzt einen Artikel über, ich habe letzte Woche was über einen neuen Solar-Sensoren gemacht von Turo und einem Startup in der Schweiz, da kriege ich also keinen Pfennig für oder keinen Cent. Und ich glaube, das ist schon ein Unterschied, ja. Und der ist, glaube ich, auch wichtig. Und ich persönlich bin auch davon überzeugt, dass Menschen das realisieren. Also ich bin tatsächlich seit 2 Jahren, hier sitze ich jetzt mehrere Tage in der Woche, wenn ich da bin, im Media Lab Bayern und habe da auch so eine Umfrage zu meinem Produkt gemacht. Und ich glaube schon, dass der Konsument unterscheiden kann zwischen Glaubwürdigkeit, also zwischen einem glaubwürdigen Produkt und einem Marketingprodukt. Und ich glaube, der Influencer oder Journalist muss eben einfach unterscheiden, was er produzieren will und welche Einnahmen er benötigt. Und dann kann da jeder seine Wahl treffen und eben das machen, was er gerne möchte. Und der Konsument kann sich dann für das eine oder das andere oder auch für alle beide entscheiden.
Gibt es den klassischen Golfjournalisten in 20 Jahren noch?
Na, ich glaube, es gibt den klassischen Golfjournalisten schon noch, aber der wird halt, das ist nicht mehr der wir halt vor 20 Jahren waren, weil das sind wir ja jetzt schon nicht mehr. Also wenn ich jetzt sehe, als ich zur ersten Master gefahren bin, da hatte ich einen HP-Mini-Drucker dabei. Da gab es noch kein WLAN, geschweige denn Internet. Und da habe ich meinen Text ausgedruckt. Dann bin ich in Augusta National zur Faxmaschine gelaufen und habe das Ding gefaxt. Und wenn die Faxmaschine kaputt war, dann habe ich es diktiert, weil damals gab es bei der SZ noch eine Diktatstelle. Und insofern habe ich schon heute, also ich musste weder irgendein technisches Gadget beherrschen, noch jemals ein Foto machen und schon gar nicht irgendwie ein Video oder sonst irgendwas. Und insofern mit dem, was ich gelernt habe in meiner Ausbildung, hat das, was ich heute mache, nur noch, ich würde mal sagen, in 30% der Fälle zu tun. Also wenn ich heute arbeite, würde ich sagen, 30% des Tages schreibe ich einen Text. Und 70% der Zeit beschäftige ich mich damit, den Text für irgendwelche Kanäle passend zu machen.
Sagt ihr eigentlich Good Good Golf, Me and My Golf, solche Sachen? Sagt ihr das was? Das sind in Amerika die großen CCs, Content Creators.
Ja, das sagt mir eigentlich schon was. Und wie gesagt, also die sind ja Bootchers Golf, weil die ziehen ja ganz viele Leute an und die bringen auch die Leute zu dem Sport. Und deswegen ist das ja super, ja, weil es ist auch unterhaltsam und die Leute folgen denen und die machen da einen klasse Job, ja. Also das ist erstklassige Unterhaltung oder Information, werde ich jetzt nicht sagen, aber eben Unterhaltung und Hut ab vor allen, die das können. Das ist jetzt nur nicht das, was ich machen will. Also ich wollte immer eine andere Form von Journalismus machen und ich hatte in meiner Zeit das bei den Tageszeitungen eben einfach auch immer Glück, dass ich Tageszeitungen hatte, bei denen ich das machen konnte. Also bei der Süddeutschen konnte man einfach schreiben, was Sache war. Und auch bei der NZZ, für die ich ja immer wieder geschrieben habe, musste man sich eben nicht um die Wünsche von Anzeigenkunden kümmern oder um potenzielle Kritik von Anzeigenkunden, sondern man konnte einfach das schreiben, was wirklich gelaufen ist. Und das war immer das, was mich am Journalismus interessiert hat. Und das andere, wie gesagt, war nicht so mein Ding.
Ich fand es ganz spannend. Ich habe ein bisschen mir die YouTube-Kreatoren nochmal angeschaut. GoodGood hat aktuell 2 Millionen Subscriber, also 2 Millionen Menschen, die aktiv diese Videos anschauen. Me and My Golf hat 1 Million, 4Play 1,5. Und die gehören mittlerweile alle zu großen Schlägerherstellern. GoodGood gehört zu Callaway, Titleist hat Me and My Golf gesigned, TaylorMade ist bei 4Play integriert. Das heißt, die promoten nur noch die Produkte dieses Herstellers, tragen die Kleidung und sprechen dann immer von einer Corporation und einer Partnership. Aber es ist auch sehr, sehr viel Geld geflossen, also 7-stellig plus. Man weiß immer nie genau die Summen, aber es geht schon richtig, richtig um Kohle. Und gleichzeitig wird der Journalismus ja immer günstiger. Dass man damit Geld verdient, ist eigentlich eher die Ausnahme, würde ich behaupten.
Ja, ich glaube, der Trend, also ich habe mich jetzt die letzten 6 Jahre tatsächlich sehr viel mit Medien und der Entwicklung von Medien und Medienprodukten beschäftigt. Und was funktioniert, sind tatsächlich Nischenprodukte, Community-Produkte. Also ich glaube, Community ist der ganz große Medientrend eigentlich, weil die Leute schon irgendwie gehört werden wollen. Also es gibt ja sehr erfolgreiche Stadtteilviertelmagazine und solche Publikationen zum Beispiel. Das sind sicherlich Sachen, die auf Dauer laufen und die auch wirtschaftlich Erfolg haben können. Ich glaube schon, dass, man sieht es ja auch an der Zeit zum Beispiel, die wirtschaftlich erfolgreich ist. Ich glaube, dass hohe Qualität schon eine Chance hat und sehr guter Content. Man sieht auch, dass der Investigativjournalismus, wenn ich an die ganzen True-Crime-Podcasts denke, die wirklich laufen wie die Hölle, dass die schon auch wirklich so einen Nerv getroffen haben, wo auch viele jüngere Leute zuhören und neue Zielgruppen erschlossen worden sind. Ich glaube, man muss sich wirklich bestimmte Themenbereiche, bestimmte Nischen suchen und da eine hohe Expertise entwickeln. Und dann, glaube ich, hat man schon eine Chance. Ja? Und dann kann man, glaube ich, auch davon schon ganz gut leben. Man wird, glaube ich, im Journalismus nie zum Multimillionär. Aber also ich persönlich habe immer gesagt, ich finde immer, es ist besser, man macht einen Beruf, zu dem man jeden Tag Lust hat, als irgendwas, wo man ja nur wegen der Kohle antritt. Also das finde ich auch. Trotzdem ist es natürlich so, und da gebe ich dir völlig recht, also es ist erschreckend, mit welchen Beträgen Kollegen da zum Teil abgespeist werden. Das ist eigentlich eine Unverschämtheit. Und ich muss auch sagen, ich finde das auch nicht in Ordnung, was gerade im Journalismus ja ein Riesentrend ist, dass die Marketingagenturen, die jetzt zum Beispiel von Golf Saudi kommen oder die von den ganzen Herstellern kommen, die dann ja letztendlich die Marketing-Etats bei sich bunkern und dann keine Anzeige mehr schalten, sondern versuchen, die produzieren den kompletten Content, den die Journalisten früher produziert haben, natürlich massiv aus Marketing-Sicht und versuchen das dann in den Zeitungen oder in den Publikationen zu veröffentlichen, ja, und eigentlich die Einnahmen komplett bei sich zu behalten und das Marketingbudget komplett abzuzweigen, ja, und das ist einfach eine Tendenz, die erschreckend ist und wo sich, glaube ich, die Golfbranche auch darüber im Klaren sein muss, dass sie sich einen Kooperationspartner wegnimmt, weil ich führe ja auch ab und zu immer wieder die Diskussion mit Verbänden oder Firmen, die dann sagen, ja, sollen wir da überhaupt noch eine Anzeige schalten, ja. Und dann sage ich immer, naja, also am Ende sitzen wir hier alle in einer sehr, sehr kleinen Branche und man kann natürlich so eine Medieninfrastruktur komplett begraben, aber ich weiß nicht, ob das gut für die Branche ist, weil ich glaube schon, dass der Golfer einfach auch mal nach einer profunden, ehrlichen Meinung sucht, ja, und die geht mir ja hier zunehmend verloren, ja. Also ich glaube nicht, dass die Golfer alle so dämlich sind, dass sie nicht erkennen, dass sie permanent reines Marketing vorgesetzt bekommen, ja. Also ich bin ja auch ein Golfer und du bist einer und wir merken es auch, also wenn es die anderen auch alle merken, ja. Und ich weiß nicht, ob wir das alle möchten. Ich glaube, da gibt es auch einen Bedarf für was anderes.
Ganz zum Schluss nochmal aufs Sportliche, da das ja auch bald ansteht. Wie wichtig findest du den Ryder Cup für den Golfsport?
Ja, also natürlich super wichtig. Also der Ryder Cup ist eigentlich das Event, das den Golfsport in die Medien gebracht hat. Ich glaube, es ist immer noch das drittgrößte mediale Event der Welt. Insofern natürlich ein Riesending. Und tatsächlich auch das Einzige, glaube ich, nach wie vor, wo man wirklich auch Nicht-Golfer verstärkt mit erreicht, ja. Also insofern halte ich den natürlich für sehr, sehr wichtig, ja.
Musst du die 3 Tage? Ist ja in Bethpage, Bundesstaat New York.
Ja, ich werde mir das schon anschauen. Also sicherlich jetzt nicht jedes Match und jede Stunde. Also ich bin ein Bethpage-Fan. Ich war auch schon in Bethpage. Und finde den Platz ganz cool und ich finde auch den Ryder Cup gut und tatsächlich bin ich auch der Meinung, dass das ja eines der wenigen Events ist, wo sich der Golfsport von dieser furchtbar langatmigen viertägigen Zielspielübertragung getrennt hat. Also das ist ja auch eines unserer medialen Probleme, dass wir anders als Biathlon oder andere Sportarten es einfach bis heute nicht geschafft haben, 4 Tage Zielspiel aufzubrechen. Das hat sicherlich seine Berechtigung und ich kann das auch nachvollziehen, dass das einfach ein sportlicher Anspruch mit sportlichem Anspruch verbunden ist. Aber man muss einfach so auch sagen, dass man ja schon sehr, sehr, sehr viel Leidenschaft mitbringen muss, um sich Woche für Woche so eine Tour reinzuziehen, 4 Runden lang. Also ich schaffe das schon lange nicht mehr, ja. Also ich schaue mir ab und zu mal dann so einen Major-Finaltag an oder mal Sawgrass oder so Geschichten oder auch verstärkt man immer jetzt mal wieder die Damentour. Aber sonst sieht man halt am Ryder Cup schon auch, dass das ein Spielmodus ist, der einfach viel schneller ist und als Medienform auch einfach viel attraktiver.
Weil du es angesprochen hast, was hältst du von der Lift-Tour? Ich meine, medial, die machen ja 3 Runden, Kanonenstart, dadurch haben sie, glaube ich, das von der Übertragung ein bisschen besser geregelt, weil mehr Spieler auf einmal auf der Runde sind.
Da habe ich auch eine ganz konkrete Meinung zu. Ich bin extra da mal hingefahren und habe mir das auch live angeschaut, weil ich finde, es ist immer schwierig, eine Meinung zu etwas zu haben, das man nicht selbst erlebt hat. Also ich sage immer, die Lift-Tour ist Holiday on Ice für Golfer. Und hat deswegen durchaus eine Berechtigung, weil sie ist einfach sehr unterhaltsam, hat einen hohen Show-Effekt und schafft es einfach, sehr viele Leute zu unterhalten. Die machen einfach da ein tolles Erlebnis aus so einem Tag Golf. Ich persönlich bin nicht der Meinung, dass man dafür Weltranglistenpunkte bekommen sollte. Also das halte ich für nicht in Ordnung, weil ja. Also Team-Event ist ganz was anderes als Einzel. 3 Runden sind ganz was anderes als 4 Runden. Also wie gesagt, Holiday on Ice für Golfer, finde ich, trifft es aus meiner Sicht eigentlich.
Ja, sehr schöner Begriff. Peter, wir können noch ewig weitersprechen, aber wir haben jetzt schon einen ganz schön langen Podcast. Insofern würde ich sagen, wir schließen hier mal. War super spannend. Und ja, ich hoffe weiterhin von dir zu lesen. Natürlich auch sehr gerne über Nachhaltigkeit, über tolle Plätze. Und ich werde dir weiter folgen.
Ja, super. Vielen Dank. Und danke, dass du mich eingeladen hast.
Gerne. Ciao, ciao.
Das war Clubhouse Talks, produziert von Golfstunde.